Wer ist eigentlich die Person im grünen Kittel, die im Krankenhaus über die Flure läuft und PatientInnen besucht?
Heute erzählen wir euch etwas über die größte Ehrenamtsbewegung, von der du wahrscheinlich noch nie etwas gehört hast und die in den aktuellen Zeiten wichtiger denn je ist.
Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Messers Schneide. Mein Name ist Julia, wir sind Ärzte, Geschwister und machen hier alle zwei Wochen Missstände in unserem Gesundheitssystem sichtbar, die uns in der Medizin, PatientInnen und auch dich täglich betreffen.
Und mein Name ist Felix Riebenschneider, hallo und auch von mir aus herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
Wir kommen direkt einmal zum Feedback zu den letzten Folgen, muss man sagen. Wir sind weiterhin sehr gut vorangeschritten in unserer Podcast-Planung in diesem Jahr 2026 und damit erstmal ein Wort an Felix.
Exactly. Wir haben ja vor zwei Wochen die Folge zum Thema humanitäre Sprechstunde mit der lieben Steffi Minklei aufgenommen. Da sind wir auch nochmal sehr dankbar. Vielen Dank nochmal für dein Engagement, Steffi, und auch danke für das tolle Interview. Und wir haben ja auch von dir nochmal Feedback bekommen. Du warst ja, glaube ich, auch sehr zufrieden mit der Aufnahme und dem Interview und auch die Kollegin im Gesundheitsamt.
Und dann auch nochmal ein kleines Feedback zur Folge 68. Da ging es ja um Zucker. Die habt ihr ja wahrscheinlich auch alle sehr genossen. Da hatte eine befreundete Diabetologe nochmal das Wort ergriffen. Und zwar ging es um die Aussage, ich glaube, Felix war es gewesen, der auch meinte, dass Zuckeralternativen vermutlich nicht viel besser seien als der Zucker an sich. Und da musste sie klipp und klar widersprechen, denn sie hat schon viele PatientInnen gehabt, die tatsächlich mit Zuckeralternativen auch sehr gute Gewichtsreduktionen erreicht haben.
Vielen Dank nochmal für dieses Feedback.
Genau, vielen lieben Dank, liebe Edna.
So, damit kommen wir dann zu unserem Newsblog.
Ja, ich freue mich, heute hier im Podcast zu sein. Danke an
die Geschwister.
Ja, das müssen wir uns jetzt nicht jede Woche anhören, auch wenn ich das sehr witzig finde. Trotzdem gibt's News aus dem Bundesgesundheitsministerium von der lieben Nina Waken. Und zwar fiel da jetzt der Startschuss zum Dialogprozess zur Erarbeitung des Primärversorgungssystems, also des Primärarztsystems. Wir berichteten auch darüber in Folge 54. Und zwar gab es dazu am 27. Januar Auftaktgespräche, zu denen die Bundesgesundheitsministerin geladen hatte. Und hier soll jetzt einfach der Gesetzgebungsprozess angestoßen werden und da die jeweiligen Akteure, die dann auch betroffen sind, am Ende sollen frühzeitig hier beteiligt werden. Hier äußerte sich mal wieder eine altbekannte Freundin des Podcasts, die stellvertretende Vorsitzende des GKV-Spitzenverbandes. Wir kennen sie, wir lieben sie. Stefanie Stoff-Arnes, sie weiß bestimmt nicht, dass wir existieren, aber egal. Die sagte dazu: Wir sehen in der Primärversorgung ein zentrales Instrument, mit dem wir gemeinsam mit der Ärzteschaft die Gesundheitsversorgung zum Wohle der 75 Millionen gesetzlich Versicherten modernisieren, Effizienzreserven heben und einen bedarfsgerechten und diskriminierungsfreien Zugang zur Versorgung sicherstellen können. Es ist höchste Zeit, das Gesundheitssystem in die digitale Gegenwart zu bringen. Das ist sehr schön und sehr geschwollen formuliert. Dafür sagen wir vielen Dank. Also prinzipiell wissen wir alle, dass das sinnvoll ist und eine weitere Digitalisierung sollte auch vorangetrieben werden. Dann gibt es noch einen anderen Kollegen, der sich geäußert hat, auch ein langjähriger Fan des Podcasts, und zwar der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Dr. Andreas Gassen, ihr habt es schon geahnt. Der sagte nochmal: Eine besondere Zuordnung der Patienten ist inhaltlich zweifelsohne ein Gewinn, spart aber, und das muss auch ehrlich gesagt werden, zumindest kurzfristig, kein Geld. Ja, kleiner Anschub an dieser Stelle von uns nochmal. Der Herr ist ja der Chef von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Da muss man auch mal vor der eigenen Haustür kehren. Ich habe jetzt ja auch in der Praxis angefangen zu arbeiten. Die KV ist ein Riesenschiff. Da wird Digitalisierung sicherlich nicht groß geschrieben. Ich habe da nämlich bestimmt schon 10 bis 20 Briefe hingeschickt. Aber gut, das ist ein Thema für eine andere Folge.
Vor unserer nächsten Schlagzeile nochmal ein kleines Rätsel für euch, worum es vielleicht gehen könnte. Exactly. Es geht mal wieder um die gute alte Ziggi. Und zwar gibt es von unseren Koalitionspolitikern eine neue Idee für eine Erhöhung der Tabaksteuer. Von Ende Januar stammen diese News und das ist ein neuer Vorschlag seitens der Union mit großer Befürwortung auch aus der SPD. Und hierzu hat sich der Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streeck der CDU bei der Bild-Zeitung zu Wort gemeldet und sagte, Tabakkonsum kostet Deutschland jedes Jahr rund 131.000 Menschenleben und verursacht über 30 Milliarden Euro direkte Gesundheitskosten sowie fast 70 Milliarden Euro volkswirtschaftliche Folgekosten. Deshalb müsse über höhere Tabaksteuern gesprochen werden. Diese seien keine moralischen Zeigefinger, sondern senkten nachweislich den Konsum. Und das ist natürlich für euch alle da draußen nichts Neues, denn auch hierüber haben wir bereits vor genau 10 Folgen schon mal in Folge 60, nämlich Rauchen, berichtet. Der CSU-Gesundheitspolitiker Hans Theiß schlägt vor, mit einer höheren Tabaksteuer eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Medikamente von 19% auf 7% zu finanzieren. Hierdurch würden die Kassen bis zu 7 Milliarden Euro jährlich mehr zur Verfügung haben. Hier werde es um eine Preiserhöhung von ungefähr 2 Euro pro Packung dann am Ende des Tages gehen. Prinzip gute Idee, Medikamente günstiger machen und das finanzieren dadurch, dass man eben Zigaretten teurer macht und dadurch viele, viele Folgekosten sparen kann. Auch der Kollege Lauterbach, unser Ex-Gesundheitsminister, unterstützt den Vorschlag. Er sagte, mit einer Steuererhöhung würde der Konsum zurückgehen. Die Zusatzeinnahmen könnten in das Gesundheitssystem fließen, um die gesetzlichen Krankenkassen zu entlasten. Das ist eine wirklich hervorragende Idee, befürworten wir auch sehr. Nochmal plakativ, 2 Euro Erhöhung würde dann bedeuten, dass es eine Preissteigerung für ein Päckchen mit 20 Zigaretten von ungefähr 9 auf 11 Euro geben würde. Und eine Expertenkommission wird hierüber dann noch beratschlagen bis März.
Guti, dann würde ich sagen, können wir uns in eine Folge stürzen, die wir schon ganz lange Zeit vorbereitet haben. Die haben wir wirklich sehr lange schon vorbereitet. Die kommt aus dem letzten Jahr und zwar nicht aus dem Herbst oder aus dem Winter, sondern aus dem Sommer.
Das ist korrekt. Und wir freuen uns vor allem umso mehr, dass tatsächlich jetzt nochmal aktiv auch jemand auf uns zugekommen ist, um mit uns diese heutige Folge auch tatsächlich umzusetzen. Letzte Woche haben wir euch ja schon die Zahlen des Mikrozensus, also der Volkszählung, präsentiert. Und auch diese Folge wollen wir mit Zahlen aus dieser Umfrage beginnen. In Deutschland gibt es mittlerweile 17 Millionen Einzelpersonenhaushalte, was damit die häufigste Haushaltsform geworden ist. Doch wer kann solchen Menschen in gesundheitlich schweren Zeiten im Krankenhaus oder auch in der Kurzzeitpflege ein offenes Ohr schenken und einfach mal etwas Gesellschaft leisten? Hier kommen die Hauptdarstellerinnen der heutigen Folge ins Spiel. Vielleicht bist du auch schon einmal der einen oder anderen Person in einem grünen Kittel im Krankenhaus begegnet oder auch zum Beispiel im Seniorenzentrum oder einer Reha-Einrichtung. Und das sind dann die sogenannten grünen Damen und Herren, welche deutschlandweit in den verschiedensten Gesundheitseinrichtungen ehrenamtlich tätig sind. Und alle von ihnen haben eine gemeinsame Mission, nämlich Menschen in schwierigen Lebenslagen eine gute Gesellschaft zu sein, zu unterstützen und auch Hoffnung zu spenden. Einem so tollen Ehrenamt wollen wir nämlich unsere heutige Folge widmen und Aufmerksamkeit schenken, vielleicht auch zum Mitmachen anregen und erfahren dann auch später in einem Gespräch und unserem heutigen Interview ein bisschen mehr über den Alltag einer grünen Dame.
An dieser Stelle muss ich auch wirklich sagen, ich war schockiert, wie hoch die Zahlen mittlerweile sind beim Ein-Personen-Haushalt. Und zwar hast du ja gerade schon gesagt, beim letzten Mikrozensus 17 Millionen Ein-Personen-Haushalte. Das hat sich auch in den letzten Jahrzehnten leider, ich will jetzt nicht sagen, in die falsche Richtung entwickelt, weil viele Leute wählen das ja auch frei für sich. Aber es ist extrem nach oben gegangen. Und mittlerweile ist es jeder dritte Privathaushalt ist ein Ein-Personen-Haushalt oder auch 20% der Gesamtbevölkerung. 2018 oder 2004 waren es noch 14 Millionen Menschen, also 17%, und jetzt sind wir bei über 17 Millionen. Es gibt auch eine Prognose, wenn man in die Zukunft mal schaut, vom Statistischen Bundesamt, das schätzt es bis 2040 über 19 Millionen Menschen alleine wohnen werden. Aber warum präsentieren wir euch solche Zahlen?
Weil man eben ganz genau weiß, dass Einsamkeit ein ganz, ganz großes Gesundheitsrisiko darstellt. Was vielleicht noch naheliegend ist, dass es auf die Psyche schlägt und psychische Krankheiten hervorrufen kann, wie zum Beispiel Depressionen oder auch soziale Phobien. Es kann auch dazu beitragen, dass man früher kognitive Funktionen abbaut. Und was natürlich auch sehr erschreckend ist, dass es einen großen Einfluss auf unsere körperliche Gesundheit haben kann. Zum Beispiel weiß man auch schon, dass es Assoziationen gibt mit zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, eben als Folge von Einsamkeit. Und was man auch sagen muss, dass man weiß, dass auch die Erholung von Krankheiten bei einsamen Personen unter Umständen einfach länger dauern kann. Also davon mal abgesehen, dass Einsamkeit leider Gottes auch gar nicht selten in zum Beispiel Handlungen wie Suizid und einer gesteigerten Mortalität enden kann.
Und da kommen die grünen Damen und Herren unserer heutigen Folge ins Spiel. Vorab gibt es natürlich wie immer noch mal ein paar allgemeine Eckpunkte und ein bisschen History. Und damit fangen wir jetzt mal an. Der ehrenamtliche Besuchsdienst der grünen Damen und Herren wird durch die evangelische Kranken- und Altenhilfe e.V. getragen. Mittlerweile sind bundesweit in diesem Netzwerk rund 4.800 grüne Damen und Herren tätig in ungefähr 450 Gruppen. Sie wirken unter anderem in Krankenhäusern, wo man sie wahrscheinlich am häufigsten schon gesehen hat, aber auch in Einrichtungen wie Altenheimen, Reha-Kliniken und auch in der häuslichen Versorgung können sie zum Einsatz kommen.
Und hierbei orientiert sich im Menschenbild am Akt der christlichen Nächstenliebe ein Zitat: Wir arbeiten ökumenisch und fühlen uns als Verband aufgerufen, gemeinsam mit den politischen Verantwortlichen nachhaltige Rahmenbedingungen zu schaffen, um Menschen ehrenamtlich begleiten zu können, wenn sie krank oder alt sind und besonders der Hilfe und Mitmenschlichkeit bedürfen.
Die Gründung der evangelischen Krankenhaushilfe ist der unermüdlichen Überzeugungsarbeit einer einzigen Person zu verdanken, und zwar namentlich Brigitte Schröder, die von 1917 bis 2000 auf diesem grünen Planeten wandelte. An ihrer Seite standen tatkräftige Frauen, die heute Zeitzeugen der Erfolgsgeschichte sind. Auch ihre NachfolgerInnen orientieren sich an der Zielsetzung dieser erfolgreichen Pionierarbeit, die sie seit 1969 leistete. Und da fällt uns schon mal wieder das Erste auf, und zwar sind die grünen Damen gar nicht so alt. Ich denke immer, wenn ich diese grünen Kittel sehe, die müssen ja Aspar-Uralt sein. Falsch gedacht, die kommen erst aus den Ende der 60er, Anfang der 70er.
Und jetzt natürlich die Frage, wie kam denn Brigitte Schröder überhaupt dazu, so einen Verein zu gründen? Und letztendlich erstmal ein paar Background-Daten. Vor über 50 Jahren legte die Spitzenpolitikerin der Nachkriegszeit den Grundstein für das heutige große Netzwerk der grünen Damen und Herren und setzte sich schon von Anbeginn für eine Verbesserung der Situation kranker, alter und pflegebedürftiger Menschen ein. Und die Idee hatte sie ursprünglich mal auf einer Amerikareise, ich würde mal sagen in Anführungszeichen, geklaut, denn da gab es schon den Einsatz engagierter Pink Ladies, die nämlich genau das umgesetzt haben, was sie eben mit den grünen Damen und Herren dann in Deutschland auch etabliert hat und den vergleichbaren Dienst im evangelischen Krankenhaus Düsseldorf erstmalig einführte. Ihre Hauptidee war, dass auch Laien im Krankenhaus zur Entlastung der hauptamtlich Tätigen mit bestimmten Aufgaben zum Wohle der Patienten beauftragt werden können. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, das war nicht ganz so leicht, wie es jetzt vielleicht klingt. Es hat einiges an Überzeugungsarbeit gekostet.
Das können wir uns aus heutiger Sicht sehr gut vorstellen, liebe Julia, weil wir haben ja auch schon ein bisschen versucht, was zu ändern. Und das ist nicht immer leicht, ne, in den Krankenhäusern.
Ja, als Kuratoriumsmitglied eines Krankenhauses führte Brigitte Schröder dann etwa 3 Jahre lang, also das ist wirklich ein langer Zeitraum, sehr intensive Gespräche mit Klinikleitungen, Ärzten und auch Pflegekräften und musste auch einige Gewerkschaften als potenzielle MitarbeiterInnen überzeugen und mit ins Boot holen. Und ja, trotz zähem Start, muss man sagen, sind die grünen Damen und Herren mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Und eine
schnell wachsende Organisation. Denn nach den erfolgreichen ersten Einsätzen der grünen Damen fühlte sich Brigitte Schröder dazu ermutigt, weitere Gespräche mit Kliniken in Köln und Bonn zu führen, um dort ebenfalls einen ehrenamtlichen Dienst einzuführen. 1971 entstand dann die zweite Gruppe im Krankenhaus Görgalk. Da muss ich immer an Hausmeister Krause denken. Und dann entstand die nächste Gruppe 1972 im Waldkrankenhaus in Bonn. Von da aus ging es dann natürlich kontinuierlich weiter. Ein Krankenhaus nach dem anderen öffnete sich für die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und auch in den Altenheimen ging es dann Schritt für Schritt voran. 1976 existierten dann bereits 21 Gruppen in 5 Bundesländern, die bis 1979 auf insgesamt 61 Gruppen in 7 Bundesländern anwuchs. Diese Gruppen schlossen sich dann unter dem Vorsitz von Brigitte Schröder zur Arbeitsgemeinschaft Evangelische Krankenhaushilfe, dem EKH, zusammen. Dieser Zusammenschluss bewirkte dann eine bessere Vernetzung der Gruppen und ermöglichte einen intensiven Gedanken- und Informationsaustausch. Ergänzt um überregionale Fortbildung wurde die Weiterentwicklung der Arbeit von und mit anderen Ehrenamtlichen vorangetrieben. Brigitte Schröders Devise lautete damals: So wenig Bürokratie wie nötig, so viel persönlichen Einsatz der Ehrenamtlichen wie möglich. Daher die Gründung eines nicht eingetragenen Vereins und erst nach über 20 Jahren hatte das EKH überhaupt ein erstes richtiges Büro mit einem Geschäftsführer und einer Büroleiterin.
So eine Arbeit kann man heutzutage nur noch von träumen, muss man sagen. Ne? Wenig Bürokratie und möglichst viel persönlicher Einsatz. Also ein sehr, sehr schönes Leitbild, muss man sagen. Dennoch war die Arbeit gar nicht so naheliegend und intuitiv, wie man es jetzt meinen mögte, denn wie wir schon erwähnt haben, es waren zähe Gespräche am Anfang und gerade bei Ordensschwestern und Oberinnen ist Brigitte Schröder noch auf Widerstand gestoßen, initial, da dort die Ansicht galt, dass die Begleitung von Patienten zu dem ureigenen Aufgabenbereich der Krankenpflege auch gehört. Deswegen da war es noch schwierig, das Ehrenamt initial zu integrieren. Man ließ sich dann eben doch noch zu Besuchsdiensten breitschlagen und dazu überzeugen und so nahm dann das Ganze erstmal in Düsseldorf seinen Anfang.
Nach dem amerikanischen Vorbild wurde die Arbeit dann über eine Art Kiosk im Erdgeschoss der Klinik organisiert. Der diente damals dann als Anlaufstelle für die grünen Damen und Herren im Haus. Und das erste Einsatzgebiet für die grünen Damen war dann der Lotsendienst bei der Aufnahme von PatientInnen. Mithilfe zweier Versorgungswagen konnten auch die Angebote für liegende PatientInnen vorgehalten werden. Neben dem Holen von Zeitungen oder auch Toilettenartikeln waren die Gespräche mit den grünen Damen eine willkommene Abwechslung und eine Möglichkeit, weitere Bedürfnisse zu äußern. Diese beiden Angebote sind auch noch nach über 50 Jahren wichtige Elemente im Dienst der EKH. Von Beginn an konnte man sich über einen Mangel an Anfragen der PatientInnen und Patienten nicht beklagen. Im Bericht an Brigitte Schröder heißt es damals, man strömt uns zu.
Sehr, sehr schön. Problem natürlich jetzt auch wieder an der Stelle irgendwann die Finanzierung. Ne? Es war ja es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit und dahingehend war das Budget natürlich des EKH auch sehr gering initial. Die Überlegung war dann, wir möchten natürlich auch unseren Ehrenämtern Fortbildungen ermöglichen und die mussten möglichst kostenneutral gestaltet werden. Dann war das Wichtigste am Anfang noch zu networken. Ne? Die Gründerin Brigitte Schröder knüpfte intensive Kontakte zu anderen politischen und auch sozialen Organisationen, um einen gewissen Synergieeffekt zu schaffen und konnte dann somit über verschiedene Organisationen eben die Räumlichkeiten nutzen, dann um eben Seminare abhalten zu können und hat so dann eine enorme logistische Unterstützung einfach auch erfahren. Dann muss man sagen, am Ende des Tages aus diesem Synergieeffekt hat dann nicht nur das EKH profitieren können, sondern auch das gesamte politische Netzwerk. Und bis heute ist es im sozialen Bereich der größte Zusammenschluss von ausschließlich ehrenamtlich tätigen Männern und Frauen. Und alle Erfahrungen, die Brigitte Schröder letztendlich in der Gründung dieses Projektes sammeln konnte, hat man jetzt ein großes Potpourri an sehr, sehr guten Ideen, die auch heute noch in verschiedenen strategischen Arbeitsebenen, Landes- und sogar Bundesebenen den einzelnen Verbänden zugutekommen. Und der Wissenstransfer einfach immer noch genutzt wird, um aktiven Ehrenamtlichen noch heute eine sehr, sehr gute Grundlage zu schaffen. Und hier auch nochmal ein Zitat. Keine große Organisation wird mit so wenig Geld betrieben wie die EKH.
Das sagte Brigitte Schröder Mitte der 1990er Jahre. Wie sieht es also heute aus? Seit 2014 ist der EKH ein eingetragener Verein. Die grünen Damen und Herren leisten ihren Mitgliedsbeitrag durch die ehrenamtliche Tätigkeit im Rahmen des Vereinszwecks mit im Regelfall 3 bis 4 Stunden wöchentlich. Darüber hinaus beteiligen sie sich an notwendigen Vereinsausgaben durch einen Jahresmitgliedsbeitrag in Höhe von 24 Euro. Das ist eine günstige Mitgliedschaft, würde ich sagen. Ich finde, wir können uns glücklich schätzen, dass wir nach langem Warten eine ganz besondere Person zum Interview begrüßen dürfen, die uns jetzt mal über ihre Arbeit als grüne Dame berichten wird.
Dann an dieser Stelle hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Uns gegenüber sitzt jetzt die Frau Tönjes. Wir freuen uns sehr, dass sie sich gemeldet hat. Sie ist eine grüne Dame und berichtet uns heute mal ein wenig über den Alltag bei den grünen Damen und Herren. Hallo und herzlich willkommen. Stellen Sie sich doch gerne einmal vor.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass Sie auf mich zugekommen sind und dass ich heute mal etwas über die Arbeit der grünen Damen und des grünen Herren im Elisabethenstift erzählen darf. Es ist so, ich bin seit Ende 2023 in Rente und pünktlich im Januar 2024 erschien im Darmstädter Echo ein Artikel mit einem großen Foto meiner jetzigen Kollegin über die Arbeit, die guten Geister des E-Stifts, so war der betitelt. Und ich hatte schon lange mich mit dem Gedanken getragen, mit dem Renteneintritt mich weiterhin zu engagieren und auch was Ehrenamtliches arbeiten. Und dann kam mir dieser Artikel ganz recht. Ich bin von Beruf MTA, habe viele Jahre in verschiedensten Einrichtungen, Unikliniken, Laboren gearbeitet. Und bevor ich meine Ausbildung begann, war ja ein Pflichtpraktikum im Krankenpflegebereich vonnöten. Und das hat mir damals schon sehr viel Spaß gemacht. Bis auf die späten Dienste und die frühen Dienste. Also das hat mir als junges Mädchen gar nicht gefallen. Aber deswegen hatte ich all die Jahre immer die Idee, später doch mal wieder mit den Menschen in Kontakt zu kommen, die in den Krankenhäusern liegen. Und ja, deswegen kam das wie ein Zeichen des Himmels, dieser Artikel. Und der wies darauf hin, dass ab Januar 2024 eine Schulung stattfinden sollte. Die wurde organisiert von den Seelsorgern und von der Ehrenamtsbeauftragten im Elisabethenstift. Und die Schulung ging über etwa ein halbes Jahr. Da wurden dann unterschiedliche Themen angesprochen. Man hat was über die Hygiene gelernt, über den Umgang mit kranken Menschen. Auch Physiotherapie hat sich vorgestellt. Das ganze Elisabethenstift hat sich vorgestellt. Es wurde ein Kurs zur Kommunikation angeboten und über den Umgang mit Demenz. Also ganz breit und alle Fächer. Und wir waren eigentlich eine ganz recht große Runde von Damen und Herren, die sich da interessierten. Und ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann kam also im Juni 2024 gab es dann die Abschlussveranstaltung, wo uns dann allen eine Urkunde überreicht wurde und wir herzlich willkommen geheißen wurden als grüne Damen. Um alleine über die Station zu gehen, war es nötig, da bin ich also 7-mal mit anderen grünen Damen und einem grünen Herrn auf die verschiedenen Stationen gegangen und habe mir anschauen können, wie jeder das für sich selbst umsetzt, diese Arbeit, die wir da machen. Und habe mir dann einiges abgeguckt und seit August 2024 laufe ich also alleine und habe sehr viel Freude an der Tätigkeit.
Wow, vielen Dank für den Einblick. Ich hätte gar nicht gedacht, dass da wirklich nochmal so eine ausführliche Ausbildung dahinter steckt tatsächlich.
Ja, das war, glaube ich, recht neu. Es war das Problem, dass nach Corona viele der Leute, die sich dort engagiert haben, aufgehört haben, gezwungenermaßen. Und es fehlten viele. Und daraufhin hat man sich dann überlegt, da machen wir mal einen Aufruf und mal eine richtige Schulung. Und das ist auch wieder für dieses Frühjahr angedacht worden, wird dann die Seelsorge organisieren.
Wichtig. Jetzt haben Sie ja schon erwähnt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, jetzt als grüne Dame oder als grüner Herr auf den Stationen unterwegs zu sein. Wie sieht denn so ein Tag bei Ihnen aus, wenn Sie unterwegs sind im Krankenhaus?
Ja, wir haben also, das finde ich auch sehr schön vom E-Stift, wir haben also unten einen Raum, da können wir unsere Kittel hinhängen, unsere privaten Sachen einschließen. Und was mir auch ganz wichtig war, als ich diese Aufgabe übernommen habe, war, ich arbeite sehr gerne im Team. Und ich habe mir also einen Tag ausgesucht, wo noch 3 andere Personen dort vor Ort sind. Und wir verabreden uns dann mittags zum Austausch. Und wir haben auch die Möglichkeit, dort in der Cafeteria zu uns zu nehmen. Alleine war es mir erstmal anfänglich ein bisschen schwierig, weil man hat ja doch viel zu erzählen und Fragen und es gibt immer mal Probleme, wo mir die Kollegin und der Kollege auch gut helfen konnten. Und jetzt hat sich das so eingespielt, dass wir uns da wirklich regelmäßig treffen. Gut, das beginnt damit, dass wir uns in den Raum, da kommt jeder, wann er Zeit hat, umziehen, hochgehen auf die Station, mal kurz sagen, hallo, hier sind wir oder hier bin ich. Man kennt mich da mittlerweile auch schon. Und dann gehe ich eigentlich möglichst in alle Zimmer. Es ist nicht in jedem Zimmer jemand vor Ort. Manche sind zur Untersuchung, manche haben gerade einen Termin bei der Ergotherapie, Physiotherapie. Und dann mache ich vorsichtig die Zimmertür auf, schau rein, ob gerade jemand schläft. Dann möchte ich auch nicht stören. Und dann sage ich so meinen üblichen Satz. Guten Tag, ich komme von den grünen Damen. Meistens fange ich damit an, kann ich Ihnen etwas zu trinken bringen. Ne? Ich sehe dann, ob frisches Wasser dort steht. Manche freuen sich über einen Tee oder einen Kaffee und viele andere Kleinigkeiten.
Haben Sie denn das Gefühl, wenn Sie sich vorstellen, dass den PatientInnen die grünen Damen ein Begriff ist?
Manchen sagt es was. Die sagen, ach, und ich kenne jemanden und ich hätte es ja auch gerne mal gemacht. Oder gibt es die auch in den städtischen Kliniken? Und manche sagen, grüne Damen, dann sage ich hier meinen Kittel, ne, hier grün, ja, sieht man. Und dann erkläre ich, was wir so machen. Die allermeisten sind sehr beeindruckt und finden das, sind dankbar und finden das eine gute Sache. Ich hatte auch schon mal, dass sich jemand erkundigt, ach, das würde ich auch gerne machen. Wie komme ich da dran? Also ganz unterschiedlich.
Sehr schön. Wenn Sie jetzt vor Ort sind, was sind so die häufigsten Dinge, um die Sie vielleicht auch mal gebeten werden? Ist es wirklich eher Gesellschaft oder geht es auch mal um Besorgung oder vielleicht auch wird man dann doch nochmal dazu genutzt, um Dinge besser erklären zu können, vielleicht auch medizinisch?
Nein, also medizinisch, da sagen wir gar nichts dazu. Aber ja, Besorgungen, ja, ich hatte schon mal ein Zimmer, da waren zwei sehr hungrige Herren. Da war ich. Die wollten also Kuchen und Torte und Milch und Saft. Da springe ich dann halt runter in die Cafeteria und schaffe es hoch. Oder im Hochsommer wird auch mal ein Eis gewünscht. Ja, andere, wie gesagt, außer Getränken anreichen, was wir eigentlich meistens machen, wird oft mal eine Telefonkarte benötigt. Da muss man unten am Automaten mit Geld sich diese Karte holen. Oder es wird ein Kopfhörer gewünscht, damit der Fernseher funktioniert. Wir haben eine kleine Büchersammlung bei uns im Raum. Das kommt auch immer wieder vor, dass eine Ärztin mich auf dem Flur abfängt. Ah, ihr habt doch Bücher. Da ist in dem Zimmer die Frau sowieso, die hätte so gerne was zu lesen. Und dann, ja, dann springe ich auch runter und oder ich frage erstmal, was hätten Sie denn so gerne? Und dann ist, war sie auch ganz glücklich. Oh, ich behalte sie alle drei, hat sie dann gesagt. Ja, und solche Dinge halt.
Also die kleinen Sachen,
die Kleinigkeiten,
so selbstverständlich sind.
Ja, oder mal jemand vermisst was in seinem Schrank und dann suche ich den die Sachen raus. Oder ich helfe beim Packen oder es ist was runtergefallen oder. Die eine Kollegin, die kennt sich super mit den Fernsehern aus, die wird immer, ich sag immer jedem, ja, Fernseher läuft ja gar nicht, machen Sie den doch an, da gibt's bestimmt eine schöne Tiersendung und sie kennt sich da super aus mit allen Modellen und ja.
Aber wichtig, das muss man wirklich sagen, ich weiß noch, wie oft ich in den Krankenhäusern war, in den Zimmern, diese Fernseher nicht funktioniert haben, dann hat die Pflege wieder keine Zeit,
ja.
Weil sie natürlich auch andere Zuständigkeiten
ja.
hat. Kann sich nicht drum kümmern oder so eine Karte auch mal besorgen, war teilweise schon echt ein Ding der Unmöglichkeit zum Teil. Ne?
Also ja.
Man unterschätzt das immer, aber das ist gerade auch für ältere Menschen, die halt nicht so viel Ansprache haben, unter Umständen ganz, ganz wichtig. Ne?
Ja, und das ist halt auch was, wo ich dann manchmal schon sehe, da stehen keine Blumen, da kriegt vielleicht jemand keinen Besuch und dann frage ich auch mal nach, wie sieht's denn aus? Nein, und die Kinder sind alle so weit weg und ja, und dann entwickelt sich ganz oft ein Gespräch und die Leute erzählen manchmal eine halbe Stunde von ihrem Leben und was jetzt passiert ist und wieso sie hier jetzt liegen und ich höre dann zu, also ich höre zu und das ist ja das Beste, was man machen kann, ne? Weil von mir selbst erzähle ich eigentlich nur wenig und das hilft den Leuten sehr, also viele, die dann sagen, ach, jetzt habe ich Ihnen mein Herz ausgeschüttet und haben Sie denn Zeit? Ich sage, ich habe alle Zeit der Welt. Wir müssen nicht auf die Uhr gucken und dann, das gibt mir auch ganz gutes Gefühl.
Das glaube ich. Gibt es denn manchmal auch so einen Austausch dann unter Ihnen und Ihren Kollegen? Vielleicht, da gibt es einen Patienten, der ist jetzt noch ein bisschen länger da. Vielleicht könnt ihr da nochmal eher ein Augenmerk drauf legen, wenn ihr auch da seid.
Ja, es ist so, dass ich die Kolleginnen, die sonst auf dieser Station sind, eigentlich nicht regelmäßig sehe. Aber ich hatte auch schon mal eine Patientin, die sagte, oh mein, ich bin gestürzt und mein Mann liegt auf der Palliativ und ich weiß gar nicht, wie es ihm geht. Und dann bin ich halt zu dem Kollegen gegangen, der auf der entsprechenden Station tätig ist und wir waren dann gemeinsam auf der Palliativstation und dann konnten wir ihr. Ja, er liegt da und sind wir schon auch im Austausch.
Schön.
Vielleicht haben Sie ja gerade schon angesprochen, Stichwort Einsamkeit. Also es gibt ja ganz viele Ein-Personen-Haushalte mittlerweile in Deutschland und Sie haben es ja selber gerade schon gesagt, ganz häufig steht dann nicht noch die Blume am Bett oder so. Haben Sie das Gefühl, dass es in den letzten Jahren zugenommen hat?
Ich habe da ja nicht so viel Erfahrung.
Na gut, Sie sind noch nicht so lange
dabei. Ich bin auch nicht so lange dabei. Es gibt alles. Es gibt, da kommt man ins Zimmer und es sitzen vier Leute ums Bett.
Ja.
Und andere, da kommt halt so gut wie niemand. Ja. Aber ich kann das nicht beurteilen, ob das jetzt zugenommen hat.
Und im Austausch mit den Kollegen, das wird so wahrscheinlich auch nicht so thematisiert, oder?
Nein, eher nicht. Aber es ist so, dass ich schon oft hatte, dass ein Patient oder eine Patientin, wie gesagt, ich bin auf der Chirurgie, da sind die Leute, die gestürzt sind meistens, sind das ungeplante Aufenthalte dort auf der Station. Und die haben halt noch einen Partner zu Hause, den sie eigentlich pflegen, den sie schon viele Jahre pflegen und der jetzt irgendwie versorgt werden muss. Und da sind die Sorgen oft groß. Oder ich erlebe es auch, dass er mit aufgenommen wird und im selben Zimmer dann mit bleiben kann.
Was hat Ihnen denn bis jetzt so am meisten Freude bereitet an Ihrer Arbeit als grüne Dame?
Ja, weil es ist wirklich überwiegend so, dass die Leute dankbar dafür sind, dass wir diese Arbeit machen. Und dann frage ich, und so, sonst so, ja, alles toll. Das Pflegepersonal ist freundlich. Und ich sage, und das Essen, schmeckt Ihnen das Essen? Das ist ja auch so ein Thema. Ja, da gehen die Meinungen auseinander. Aber viele von den Älteren sind auch dankbar, dass sie nicht mehr selbst kochen müssen. Und man kann sich ja was auswählen, was man mag. Ja, und das macht mir halt viel Freude. Oder wenn jemand sagt, also das Gespräch, das hat mir jetzt gut getan. Vielen Dank. Das ist eine schöne Erfahrung und das hatte ich mir gar nicht so vorgestellt, dass es mir doch auch so viel gibt.
Gibt es irgendwas, was Sie überrascht hat im Krankenhaus? Haben Sie sich den Alltag, den Sie jetzt bis jetzt so erlebt haben, so vorgestellt? Oder also positiv oder negativ?
Ja, es ist ja schon lange her, dass ich mal auf einer Station meinen Pflegedienst gemacht habe. Und mir fällt auf, dass wir sehr viel ausländisches Personal haben und viele Sprachen auch an den PatientInnen sind. Und auch da, da hilft man sich dann mit Hilfe des Handys. Das ist mir also neu, dass es diese Übersetzungs-Apps gibt oder auch, dass das Reinigungspersonal aus dem entsprechenden Land kommt und dass sie dann helfen. Ja. Also das hat mich überrascht, positiv überrascht. Und auch, dass die meisten wirklich zufrieden sind mit dem, was sie dort vorfinden. Auch man hört ja so viel Schlechtes über die Situation in den Krankenhäusern, aber die meisten sagen, es bemühen sich alle und ich möchte ja nicht klingeln, weil die haben ja alle so viel zu tun. Dann sage ich auch manchmal, aber doch, jetzt müssen sie klingeln, weil ich darf ihnen das jetzt nicht helfen. Geht nicht anders und machen
sie so. Sie hatten ja eingangs erwähnt, dass Sie eine große Gruppe an Menschen waren, die eingearbeitet wurden in den Beruf der grünen Damen und Herren. Haben Sie denn einen Überblick darüber, ob dann auch außerhalb vom Elisabethenstift noch grüne Damen und Herren irgendwo anders in Darmstadt arbeiten?
Also so viel ich weiß, gibt es diese Einrichtungen auch im Alice-Hospital und in dem Klinikum, im städtischen Klinikum heißen die Leute, das gibt es die blauen Damen. Allerdings haben die mehr Befugnisse, die dürfen mehr mit den Patienten direkt arbeiten und bekommen auch einen finanziellen Ausgleich für ihre Tätigkeit. Wir machen es ja rein ehrenamtlich. Von anderen weiß ich es leider nicht.
Okay, aber das ist ja schon jede Menge eigentlich, ne? Mehr als man annehmen würde. Sie sind ja seit 2 Jahren dabei. Haben Sie schon irgendwas mitbekommen? Auch gibt es noch Möglichkeiten, sich fortzubilden?
Also unsere Ehrenamtskoordinatorin und die Seelsorger, die sehen schon zu, dass sie 2-mal im Jahr eine Fortbildung für uns bekommen. Das heißt dann Supervision zu verschiedenen Themen. Zum Beispiel sollte neulich was stattfinden zum Thema Gebärdensprache. Das musste leider ausfallen aufgrund von Krankheit. Aber da sind sie immer auf der Suche nach anderen interessanten Themen, wie gesagt, und das ist dann auch ein Austausch im größeren Rahmen, also nicht nur unter uns Vieren, die wir uns einmal die Woche treffen, sondern auch alle anderen Aufgaben, die die Ehrenamtlichen am Elisabethenstift auch übernommen haben. Es gibt ja noch mehrere Einsatzbereiche. Und da sieht man sich wieder und kann sich austauschen. Und beim letzten Mal war das wirklich ein allgemeiner Austausch. Was haben wir für Erfahrungen gemacht in unserem ersten halben Jahr? Und was war schwierig und wo brauchen wir mehr Unterstützung? Und wir werden auch gefragt, was wünschen wir uns an Fortbildungsmöglichkeiten? Also das finde ich eigentlich auch eine sehr schöne Einrichtung. Das wird auch gern von uns in Anspruch genommen.
Sehr abwechslungsreich. Vielleicht eine letzte Frage, die ich noch hätte. Sie haben ja auch schon mal davon gesprochen, dass man zum Teil angesprochen wird, ob man sich auch noch engagieren kann als grüne Dame oder grüner Herr. Haben Sie das Gefühl, es kommt viel Nachwuchs?
Also wir sind jetzt gerade der Nachwuchs. Also seit anderthalb Jahren, wir sind von allen denen, die diesen Kurs mitgemacht haben, Anfang 24, sind wir heute 4 neue als grüne Damen. Seit Corona sind noch 4 andere neu dazugekommen. Also, und wir haben noch 3 alte ehemalige, also ältere, die schon wirklich sehr, sehr lange dabei sind. Wir sind jetzt eigentlich 13, die regelmäßig diese Dienste, diesen freiwilligen ehrenamtlichen Dienst verrichten.
Ja. Sehr, sehr schön.
Und eventuell ist angedacht, dass im Laufe dieses Frühjahrs nochmal ein Aufruf erfolgen soll und eine neue Schulung, um nochmal neue Menschen dafür zu begeistern und zu gewinnen.
Das klingt doch super. Dann würde ich mal sagen, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, Frau Tönnies, fürs Mitmachen. Es war uns wirklich eine Ehre und eine große Freude, dass Sie sich bei uns gemeldet haben. Und haben Sie noch ein paar letzte Worte ansonsten?
Ja, ich finde es ebenfalls ganz hervorragend, dass Sie zwei diesen wunderbaren Podcast machen. Den kannte ich vorher nicht, aber ich werde mir jetzt regelmäßig natürlich auch anhören, was Sie da so auftun. Und das ist ja auch für alle interessant. Ich mache da auch Werbung für. Vielen Dank auch für die Flyer und Ihnen weiter. Alles Gute und noch hat mir sehr viel Spaß gemacht heute Abend. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank Ihnen.
Vielen, vielen lieben Dank, liebe Frau Tönnies, fürs Mitmachen bei unserem Podcast und dass wir auch bei Ihnen zu Gast sein durften. Es gab wirklich leckere Rohkost, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ich glaube, wir wurden selten so herzlich willkommen geheißen in einem Zuhause eines Interviewenden. Und ja, vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle.
Auch von mir ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben es wirklich sehr genossen, den gemeinsamen Abend.
Jetzt müssen wir natürlich nochmal wieder ein paar Verbesserungsvorschläge beziehungsweise Take-Home-Messages für euch ausbreiten. Und ich denke, wir haben heute eine Sache gelernt, und zwar, wie wichtig Ehrenämter für unsere Gesellschaft sind. Und an dieser Stelle können wir uns nur für jegliche Form von Ehrenamt bedanken und für jeden Menschen, der sich dabei engagiert für ein Projekt. Wenn ihr auch da draußen die grünen Damen oder Herren ein tolles Projekt findet, dann könnt ihr natürlich auch zur Förderung des EKH beitragen. Spenden lohnt sich für uns alle, damit wir einfach auch in Würde alt werden können und auch jemand haben, der uns vielleicht dann eine Minute oder ein paar Minuten Zeit schenkt. Wir verlinken euch dann nochmal die Seite, das ist www.ekh-deutschland.de/förderer mit OE geschrieben und einem weiteren Slash am Ende.
Und ich würde sagen, somit können wir das Kapitel der grünen Damen und Herren am heutigen Tage schließen. Und auch diese Woche haben wir wieder gelernt, ein Missstand ist kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern bei genauer Betrachtung eine Chance für Verbesserung. Also, wenn du dich nicht an Missständen verbrennen willst und scharf bist auf Veränderung, dann schalte auch nächste Folge wieder ein.
Zwischen Krankenhausdienst und Podcastproduktion bleibt immerhin Zeit für eine Kaffeepause.
Fake news, you know, it's just so... It's so fake.
Wie viel Kaffee hast du heute getrunken, Julia?
3.
3?
Ja.
Ich habe 2 getrunken. Ja. Einen ganz früh mit Hafermilch, als ich aufgestanden bin. Und dann habe ich noch Kaffee geholt. Weil mir ist gestern auch was Blödes passiert. Ist jetzt zwar nicht das Outro, aber ich kann es ja trotzdem mal erzählen. Und zwar braucht man jetzt ja, wenn man in der Praxis arbeitet und Facharzt ist, so einen elektronischen Heilberufeausweis, damit man Rezepte und sowas machen kann. Und dann muss ich mir ja dann abends immer wieder abholen, wenn die Sprechstunde vorbei ist, und den mitnehmen. Und dann habe ich den tatsächlich nicht wieder eingesteckt. Oder nee, ich habe ihn wieder eingesteckt, aber ich dachte, ich hätte ihn nicht eingesteckt. Und dann habe ich eine MFA bei uns einmal durch die ganze Praxis, die ja über mehrere Stockwerke geht, geschickt. Die hat dann alles abgesucht. Und damit ich dann am Ende gemerkt habe, ja, der ist ja mein Portemonnaie.
Super.
Dann habe ich ihr gesagt, ja, entschuldige dir einen Kaffee. Und dann habe ich heute, einen Tag später, direkt meine Schulden eingelöst.
Okay, das ist sehr fair.
Ja.
Ich hätte jetzt erwartet, dass du dann sagst so, ach, guck mal, hier vorne liegt er ja so. Ja. Hier hast du wohl nicht richtig geguckt. Nein, ja. Spaß. So einer ist der Felix.
Nee. Und was ja auch ganz witzig ist, dann geht es ja auch jetzt in unserem Outro wieder um eine starke Frau, nämlich wir haben euch was vorenthalten, eine Information.
Ja. Julia. Das stimmt. Und zwar haben wir das bewusst rausgelassen, weil wir auch finden, dass das immer ein häufiges Phänomen leider ist, dass ja Frauen nach wie vor sehr häufig über ihre Männer definiert werden. Und wer sich vielleicht so überlegt hat zwischendurch, kennt man vielleicht die Brigitte Schröder irgendwo her? Mir ging es auch so. Ich muss sagen, ich habe es dann auch direkt gegoogelt, weil ich es, also auch im Nach, also es war nicht offensichtlich, dass sie die Ehefrau von Gerhard Schröder war, ne? Der lebt ja noch, ein ehemaliger Bundeskanzler Deutschland.
Und der hat ja noch ein paar Mal geheiratet.
Genau. Und das fand ich auch wirklich krass im Nachhinein, ne? Und dann hatten wir uns nochmal drüber unterhalten, Felix und ich, und dann dachten wir uns, das können wir in unserem Outro all unseren Hörern nochmal mit auf den Weg geben, nämlich, dass dieses Phänomen, das geht ja nicht nur uns so, dass wir da leider manchmal noch so rückständig denken, da gibt es auch einen Namen für. Und das haben wir dann mal nachgeguckt und rausgesucht. Und man muss sagen, es gibt verschiedene Definitionen für einen ähnlichen Effekt. Wenn man jetzt ganz plakativ das beschreiben würde, würde man sagen, alltagsnah ist es die Frau von Syndrom.
Ja. Ja.
Gut, genau, haben wir ja auch schon gesagt, die Frau von Gerhard Schröder. Aber es gibt tatsächlich auch noch ein bisschen wissenschaftlichere Formulierungen. Da spricht man dann von der patriarchalen Zuordnung oder auch Identity by Association. Und genau, das ist dann immer dieses X-Fragezeichen. Ach so, die Frau von Y. Ausrufezeichen natürlich, ja. Ne? Ja, dem starken Mann. Aber genau, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt an die Schröders denke, denke ich an die EKH und was Brigitte Schröder geschaffen hat und nicht an die, wie viele Jahre war Gerhard Schröder Bundeskanzler?
Ich glaube, eine Legislaturperiode und gab es nochmal Neuwahlen, wurde er zweimal gewählt? Einmal gab es, war es ganz knapp, das weiß ich noch, da ist er gegen Edmund Stoiber angetreten, da waren beide Parteien, glaube ich, so bei 37% oder so, zwar Gleichstand.
Mhm.
Und dann ist er dann nochmal, also das war ja dann das, wo er das zweite Mal Bundeskanzler geworden ist. Aber ich glaube, dann haben sie es ja nicht nochmal komplett durchgezogen. Ich sage jetzt mal 8 Jahre insgesamt und du?
Ich hatte auch 2 getippt.
Guck jetzt mal nach. Also du,
aber ich muss ganz ehrlich sagen, mein ganzes Wissen, was ich auf jeden Fall über diese Legislaturperioden habe oder Periode, stammt aus einem Lied. Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja.
Ich erhöhe euch die Steuern. Gewählt ist gewählt. Jetzt könnt ihr mich nicht mehr feuern. Das ist doch das Geile an Demokratie. Ja, da musste ich auf jeden Fall sehr dran denken.
Ja, gut, und jetzt haben wir doch nochmal über Gerhard Schröder geredet. Super. Naja.
Also
der war von Oktober 1998 bis 2005. Also ein Jahr habe ich mich verschätzt.
Dann gab es eine zweite Legislaturperiode.
Genau, aber es wurde dann frühzeitig beendet. Warum auch immer, ist auch egal. Was ich auch noch ganz interessant finde, das ist ja generell diese ganzen Effekte mit diesem, dass so Frauenbegriffe und so ähnliche Sachen einfach negativ konnotiert sind. Naja gut, auf jeden Fall finde ich das sehr interessant, muss ich sagen, dass die Frau von Syndrom, das könnt ihr euch mal merken. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ihr heute viel gelernt habt. Ich habe es nämlich auch. Es war mir nicht bewusst, wie krass die Grünen Damen eigentlich sind und wie groß auch diese Organisation ist vor allen Dingen. Und ich glaube, auch die Frau Tönnies hat uns einfach heute einen tollen Einblick geben können, wie wichtig diese ehrenamtliche Arbeit ist und wie krass sie darin auch aufgeht. Da muss ich mich an der Stelle einfach nochmal doppelt bedanken. Und ja, die Julia darf jetzt nochmal kurz sagen, wann es bei uns weitergeht und wie ihr uns vielleicht 5 Sterne geben könntet oder eine Bewertung, über die wir uns immer sehr freuen.
Alles. Genau. Also, falls ihr noch mehr Infos zu der heutigen Folge haben möchtet, dann könnt ihr uns gerne bei Instagram followen. AMS-Podcast heißen wir da. Da freuen wir uns über jegliches Feedback, genauso wie per E-Mail auf messerschneidepodcast@gmail.com. Auch wenn ihr nochmal eine gute Folgenidee habt oder euch bei uns im Podcast zu Wort melden möchtet, ist das immer über diese Adresse möglich. Und dann natürlich liken nicht vergessen bei jeglicher Podcast-Plattform, wo ihr uns hört. Gerne 5 Sterne hinterlassen, wenn ihr Gefallen gefunden habt an unserer Folge. Und ansonsten hören wir uns natürlich auch sehr gerne wieder am 3.3. Da geht's mit einem spannenden Thema weiter.
So sieht's aus. Vielen Dank. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.
Yeah.
Dreamland.
It's our dream to be together forever.
to be together forever, together forever.
Umsatz- und Getränkesteuer machen zwar das Bierchen teuer, doch das ist mir noch zu wenig.
Hast du es nochmal gehört oder hast du nach Hause?
Nee, das kommt mir gerade spontan in den Kopf. Ja.
Oh Gott, du arme
Sau. Jetzt habt ihr mich gewählt und jetzt habt ihr den Salat und ich bin noch ein paar Jahre euer Kanzler.
Also.
Ich erhöhe euch die Steuern. Gewählt ist gewählt, jetzt könnt ihr mich nicht mehr feiern. Das ist doch das Geile an der Demokratie.
Okay, gut, das reicht jetzt.
Das musst du auch rausschneiden.
Ja, mache ich.